Nur warten wir unterschiedlich. Sogar auf das gleiche Moment im Leben warten wir unterschiedlich, sogar unterschiedlich mit dem Alter. Zum Beispiel Geburtstag. Ja, wenn wir nehmen uns als Kinder, wir haben auf das Geburtstag sehr gerne gewartet. Wir haben teilweise vielleicht im Kalender sogar die Tage gezählt und weggestrichen. Aha, es ist 29 Tage, 28, 14 Tage bis zum Geburtstag. An diesem Tag bekomme ich Geschenke, an diesem Tag bin ich der König. Mittlerweile erwarten wir vielleicht gar nicht oder vielleicht sogar mit Schrecken auf unseren Geburtstag, ne, und sagen, oh, in 2 Tagen bin ich 50, dann geht bergab, oder vielleicht ab 40 geht bergab, ich weiß nicht. Ja, wir warten unterschiedlich. Was passiert uns, wenn wir warten? Ist auch so eine Sache. Wie ich schon sagte, wartet keiner gerne. Aber irgendwas passiert. Ich möchte uns heute eine Geschichte uns erinnern, was geschah mit dem Volk Israel, als sie in Erwartung waren. Und zwar, das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo Moses auf einen Berg Sinai ging, um Gesetz von Gott zu empfangen. Das ganze Volk war unten und hat auf Rückkehr von Moses gewartet. Und jetzt, 2. Buch Moses, auf Russisch Ischot, Kapitel 32. Kapitel 32, ab dem ersten Vers lese ich. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berg zurückkam, sammelte er sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißet ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen und eure Söhne und eure Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist des Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Das ist nur eine kleine Geschichte, aber wir sehen, wir wissen, dass Moses auf dem Berg, der war 40 Tage war er weg, und das Volk kommt zum Aaron, der mit Moses zusammen war, der mit Moses zusammen das Volk aus Ägypten rausgeführt hat, und sagten: Wir wissen nicht, was mit diesem Mann ist, der schon 40 Tage oder wie lange zu diesem Zeitpunkt das war, wir wissen nicht, was mit ihm ist, mach uns einen Gott. Das ist ein Satz, der mich in Erstaunen gebracht hat, wo ich das Geschichte zum, keine Ahnung, wievielten Mal gelesen habe. Mach uns einen Gott. Geschichte klingt lustig, wenn das nicht so traurig wäre. Mach uns einen Gott. Auf allein dieser Satz, mach uns einen Gott. Wie kann ein Mensch einen Gott machen? Ein totales Irrsinn. Aber mach uns einen Gott, der uns vorhergehe, vor uns hergehe. Die brauchten einen Führer. Wir wissen, dass dieses Volk Israel, als sie aus Ägypten auszogen, es waren 600.000 Numener. 600.000. Wenn man in Betracht zieht, dass man davor in Ägypten sehr hart gearbeitet hat, wahrscheinlich waren die Männer in Unterzahl. Davor muss man noch bedenken, dass Pharao ein Gesetz oder ein Befehl rausgebracht hat, männliches Geschlecht, also die kleinen Kinder, wenn sie geboren waren und sie männlich waren, und zu töten und Mädchen zu lassen, damit sie nicht zu stark werden. Man geht davon aus, dass die, also Männer, diese 600.000 wirklich im Unterzahl waren. Man muss bedenken, 600.000 Mann, ohne Kinder, ohne Frauen. Das ist Millionen Volk, der aus Ägypten rausgezogen ist. Dazu noch das ganze Vieh. Das ist eine Menge, was man sich überhaupt schlecht vorstellen kann. Geführt von einem Mann, von zwei, Aaron war an seiner Seite. Das ist gewaltig. Allein das ist schon ein Wunder, dass ein Mann imstande ist, so ein Volk zu führen und zu leiten. Wir versetzen uns ein bisschen in die Vergangenheit, noch bevor es stattgefunden hat, dass Moses auf den Berg Sinai ging, überhaupt wie das dazu geführt hat. Wir wissen, dass Josef, der wurde als Kind von seinen Brüdern gehasst. Die hatten Eifersucht, weil der Vater hat Josef mehr geliebt hat. Und der Josef ging nach Ägypten oder wurde verkauft als Sklave nach Ägypten. Und dann kamen Tage, wo zuerst Überfluss an Ernte da war. Aber Gott hat den Pharaon gewarnt, es kommen auch 7 Jahre schreckliches Hungersnot. Er hat das dem Josef offenbart. Josef hat das einen guten Ratschlag dem Pharaon gegeben und Pharaon hat das gesehen, dass es ein Mann mit dem Gott ist, der sehr weise ist, und er hat ihn zum zweiten Mal im Königreich gestellt hat. Josef ist sehr groß geworden, und so, als es Hungersnot war, kam seine Familie, um Brot zu kaufen, nach Ägypten. Die sind da geblieben, das Volk hat sich gemehrt. Die waren in dem besten Land, oder kann man sagen, in dem besten Viertel von Ägypten. Da hat sich das Volk gelebt, gemehrt. Mir ist damals schon die Frage entstanden, warum Gott ja hat dem Abraham, Isaac, Jakob, er hat versprochen, das Land zu geben. Die sind ja aus diesem Land jetzt ins Ägypten gezogen, damit sie von Hungersnot gerettet werden. Sie haben da gelebt, diese 7 Jahre erstmal. Aber danach war ja das Hungersnot vorbei. Und ich habe mir gedacht, warum sind die nicht sofort rausgezogen? Wir wissen, rausziehen ist nicht so einfach. Ne? Wenn ein Mensch umzieht, das ist schon kompliziert. Zur damaligen Zeit, in 7 Jahren, da waren schon ganz vieles Volk und Herde von Schafen, von Tieren. Und wahrscheinlich war das kompliziert. Und wie gesagt, das war das beste Land in Ägypten. Denen ging's gut. Josef war der berühmte Mann, starker Mann. Haben die wahrscheinlich diese Zeit ausgenutzt. Aber auf jeden Fall, irgendwann sind die Zeiten vorbei gewesen. Und man hat nicht rausgezogen, man hat nicht ausgezogen aus diesem Land. Die sind groß geworden. Wir haben schon gesagt, 600.000 nur Männer. Und Josef, der wusste, dass Gott irgendwann besucht das Volk und hat sogar seinem Nachkommen gesagt, meine Gebeine, also meine Knochen, wenn ich sterbe, nimmt raus aus den Ägypten. Und jetzt ist Volk groß geworden. Pharaon hat Angst bekommen, dass die zu groß, zu stark werden, hat sie arbeiten lassen. Das waren ihr Sklaven sozusagen. Und Gott erinnert sich an das Versprechen, was er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. Und hat beschlossen, dieses Volk aus Ägypten rauszuführen. Und wenn wir die Geschichte lesen, wir wissen, dass das sehr mit großen Wunder verbunden ist. Plagen nennt sich das in der Bibel. Verschiedene Plagen von einfachen Wunder, einfachen ist in Klammern, das ist kein einfaches Wunder, aber harmloses Wunder erstmal. Zuerst sein Stock, was er in der Hand hatte, wurde zu einer Schlange. Das ist schon ein gewaltiges Wunder. Allein wenn man sieht, dass ein Stock in eine Schlange sich verwandelt, ja bis zur 10. Plage, wo ein Engel durch Ägypten zog und alle Erstlinge getötet hat, angefangen von Vieh bis zum neuen erstgeborenen Kind. Weil er hat gesagt, ich verstocke das Herz von Pharaon, damit ich meine Macht zeige. Israel konnte Macht von diesem Gott, von Gott Abraham, von Gott Isaac und Jakob sehen, mit welcher Macht er aus diesem Land sie rausgeführt hat. Jetzt endlich sind sie in Bewegung, jetzt sind sie rausgezogen. Und wir haben ein Problem. Mal ist das zu wenig Wasser, mal ist das zu wenig Essen. Gott gibt immer Wasser, Gott gibt Manna von oben, damit sie essen. Mal ist das Ägypten, Pharaon, sich wieder mal anders überlegt und gesehen, oh, warum haben wir sie ziehen lassen? Jag ich mal hinterher. Und er ist mit ganzem Volk, mit Soldaten hinter dem Israel. Die stehen aber gerade von einem Meer. Diese Geschichte kennt jeder. Die sind von einem Meer vorne, also Meer, hinten ist Pharaon mit den Kriegern. Und die jammern, warum hast du uns hier rausgeführt? Damit wir hier sterben. Und Gott macht ein gewaltiges Wunder. Er teilt das Meer, das zur rechten und zur linken Wasser wie ein Wand steht und das Volk geht trockenes Landes durch das Meer durch. Das hat alles das Volk gesehen. Sowas hat keiner gesehen. Ganz am Anfang, wo Gott Moses Befehl gibt, du sollst nach Ägypten gehen und du sollst dieses Volk rausführen, Moses hat sich geweigert. Er sagte, wer bin ich? Warum sollen die auf mich hören? Gott hat bewiesen, dass man auf ihn hören kann, mit diesem ganzen Wunder. Er hat bewiesen, dass hinter diesem Moses, hinter diesem Mann ein allmächtiger Gott steht. Und dass der Moses nicht von sich redet, sondern dass es eine Wille, einen großen Gottes. Warum erzähle ich das? Wir müssen uns ein Bild erschaffen. Das ist ein gewaltiges Volk, eine gewaltige Menge von Menschen. Man sagt immer so, wenn zwei oder drei sind, da gibt es immer mindestens vier Meinungen. Aber hier hat ein ganzes Volk, Millionen Volk, haben die Wunder miterlebt und gesehen. Und jetzt kommt ein Moment, wo Moses auf das Berg hinaufgeht und er bereitet das Volk noch. Er bereitet das Volk dazu. Er macht eine Linie um den Berg drum und sagte, passt auf, ihr sollt zu diesem Linie nicht rangehen, ihr sollt zu dem Berg sich nicht anrühren, sonst werdet ihr sterben. Das ganze Volk hat Angst und sagt, redet du mit Gott, damit wir nicht sterben. Die sollten sich reinigen, sie sollten sich waschen, sie sollten sich Kleider waschen, die sollten sich zu diesem Tag sich vorbereiten, wo Moses auf den Berg steigt. Jetzt ist es endlich da, Moses ist auf den Berg gestiegen. Insgesamt wissen wir, dass er 40 Tage da war, aber sind noch keine 40 Tage vergangen. Kommt ein Zweifel. Oder was ist das für ein Gefühl? Ich weiß nicht. Aber die kommen zum Aaron, zu dem rechten Hand von Moses und sagen, wir wissen nicht, was mit diesem Mann geschah, was ihm widerfahren ist. Der kommt nicht runter. Ich meine, das ungewöhnlich, dass ein Mensch so lange auf dem Berg ist, ohne zu essen, ohne zu trinken. Mach uns einen Gott. Es sind noch keine 40 Tage vergangen. Wo sie zum Aaron ging, mach uns einen Gott, und Aaron, zack, hier ist der Kalb, zack, fertig. Nein, er musste zuerst das Gold sammeln, er musste eine Form machen, er musste das Gold gießen. Auch eine bestimmte Zeit nötig. Also wir können sicher sein, es ist keine 40 Tage vergangen, wo das Volk plötzlich so eine Unsicherheit war. Sie haben keinen, der vor ihnen hergeht. Die haben keinen Anführer. Mach uns einen Gott. Die haben doch Gott erlebt. Die haben diese gewaltige Wunder erlebt. Und jetzt sagen sie, mach uns einen Gott. Gold, was sie in Ohrringen hatten. Also ich weiß, dass bis heute diejenigen, die Geld haben, die kaufen sich das Goldbarren. Die investieren in das Gold. Weil Inflation, Gold, das Wert vom Gold bis auf Kleinigkeiten bleibt sehr stabil. Und die Leute, die Geld haben, kaufen sich Goldbarren. Das ist der Zukunft, das ist der Sicherheit. Umso mehr ist das früher so gewesen. Da gab es keinen öffentlichen Dienst, dass ich morgen zur Arbeit gehe und übermorgen bringe ich meinen Lohn nach Hause. Das Gold, das war das sichere Zukunft. Und Aaron spricht zu ihnen, reißt ab das Gold, was ihr habt, und bringt zu mir. Und interessant, die Menschen machen das. Den Menschen ist es so wichtig, einen Gott vor sich zu haben, dass sie bereit sind, das Gold zu opfern, was sie haben, was sie an Sicherheit haben. Und Aaron macht ihnen Kalb. Also mir fällt das überhaupt sehr schwer vorzustellen. Hier mein Ohrring, und später ist das ein Teil vom Gott, der vor mir steht, und ich muss den anbeten. Irgendwo brennen bei mir die Sicherungen durch. Ich kann mir das nicht vorstellen und nicht erklären. Aber das Volk macht das. Das ist nicht ein Mann, das ist nicht zwei Familien. Das ist ein gewaltiges Volk. Die nehmen bei sich die Zukunft oder die Sicherheit Gold und machen daraus einen Gott. Und Aaron sagt zu ihnen, das ist euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat. Nicht einfach so, wir wissen nicht, was mit diesem Gott ist. Der geht nicht mehr vor uns her. Wir wissen, dass Gott das Volk geführt hat. Nicht Moses allein, der vorne als Hauptmann vorher ging. Wir wissen, dass Gott in Form von einer Säule, einer Rauchwolke beim Tag vorne war und abends als Feuersäule. Ja, Gott hat persönlich den Weg gezeigt. Und jetzt zu sagen, das ist das goldene Kalb, das ist der Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, also, was sehr interessant ist, was hat dieses Moses da ganze Zeit da oben getan? Gemacht. Er hat von Gott Anweisungen bekommen. Gott hat detailliert alles beschrieben. Gott hat vorgesehen, dass der Volk braucht eine Stätte, wo sie Gott anbeten können, wo sie zu Gott kommen, wo sie wissen, dass Gott sie erhört. Gott wusste, dass der Mensch, dass dieses Volk brauchte eine Stätte. Wenn er was vergangen hat, wenn er eine Sünde begangen hat, dann kann er dahin gehen, ein Opfer bringen und dann wurde die Sünden vergeben. Und er hat außerhalb vom Gesetz, er hat detailliert beschrieben, dass Moses eine Stifthütte, sozusagen tragbares Tempel bauen soll. bis auf kleinste Detail hat Gott dem Moses alles beschrieben hat. Wie lang, wie breit, welcher Stoff ihn dafür nehmen muss. Er sagte, den Aaron, der mit dir ist, du sollst zum Priester machen. Und er hat detailliert beschrieben, wie das Gewand, wie die Kleider von diesem Aaron aussehen sollen. Stellt euch mal vor, er spricht hier vom Aaron, macht dieses und dieses Gewand, so soll es aussehen. Und dieses Hohepriester unten macht gerade einen goldenen Kalb. Gott wollte diesen Volk vernichten und sagen zu Moses, aus dir mache ich ein neues Volk. Moses setzt sich ein, er bietet und fleht vor Gott, dass er das nicht machen soll. Und Gott ist gnädig. Aber immerhin 3000 Mann sterben. 3000 Mann sterben. Dafür, dass die diesen Kalb angebetet haben, da getanzt und gesungen haben. Wisst ihr, für mich ist das eine Geschichte, die zum Nachdenken bringt. Was geschah im Herzen von diesen Menschen, die die ganze Wunder miterlebt haben, die dieser Wolkensäule und Feuersäule nachgegangen sind? Die Angst hatten von Moses und zu Moses gesprochen, Moses, bitte, sprichst du mit Gott und sag uns weiter, damit wir nicht sterben müssen. Und plötzlich sagen sie, wir brauchen einen neuen Gott, wir brauchen einen neuen Anführer. Was geschah im Herzen von diesen Menschen? Für uns, also heute, die wir hier sitzen, heute für alle Menschen, die draußen sind, für etliche mag sein, dass das eine Geschichte ist, nur Geschichte. Vielleicht für etliche sogar ein Märchen. Aber für das Volk damals, die haben das live und persönlich erlebt. Und trotzdem sind die dazu gekommen zu sagen, mach uns einen neuen Gott. Da frage ich mich, was soll in einem Menschen vorgehen, damit er dazu fähig ist, sich einen ausgedachten, einen neuen Gott zu wünschen, der sie aus Ägyptenland geführt hat. Ich fotografiere gerne und früher habe ich mal öfters mal irgendeine Reportagen gelesen über irgendeinen Fotografen, der irgendwas da geleistet hat. Und ich weiß, ich habe mal eine Zeit eine Reportage gesehen über einen Fotograf, der hat sich auf Natur spezialisiert und wollte aufnehmen einen bestimmten Vogelart. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, was das für Vogelart war. Er wollte dafür über dieses Vogelart ein Serienbild machen und Reportage schreiben. Von Geburt an, also von Schlüpfen her, wie sie anfangen haben zu fliegen, wie die Mutter sie füttert. Er wollte das alles aufnehmen und dazu einen Bericht schreiben. Ich weiß nicht, ob alle Vögel so scheu sind, aber diese waren auf jeden Fall so scheu und da hat das mit langsam angefangen. Er hat zuerst ein Netz gefunden und am nächsten, am Nachbarsbaum, wollte er so ein Podest bauen, damit er nachher auf das Podest draufklettert und von diesem Podest aus halt das Nest fotografieren kann. Aber er wusste, wenn er das direkt auf Podest baut, draufklettert, werden das Vogel das Nest verlassen und nie mehr zurückkehren. Weil das ist was Unbekanntes, das ist eine Gefahr. Und deswegen hat er zuerst das erste Schicht von Podest gebaut und weggegangen. Nach einer Woche kam er wieder, hat noch eine Stufe von diesem Podest gebaut und wieder weggegangen. Nach Woche oder zwei kam er wieder und noch eine Stufe von diesem Podest gebaut. Und so jedes Mal, bis er endlich mal die richtige Höhe hatte. Aber der ist wie immer für eine Zeit lang weggegangen, damit die Vögel sich darauf einstellen können und sehen, da gibt es keine Gefahr. Letztendlich hat er auf diesem Podest so eine Hütte gemacht, damit er sich da verstecken kann, hat Stativ, Fotoapparate aufgebaut und hat tolle Bilder geschossen. Wo die Mutter im Flug ankommt, diese Würmchen in den Schnabel von ihren Kindern da reinlegt, wie sie aus dem Nest rausfliegen. Wirklich sehr schöne Aufnahmen. Nur das hat sehr lange gedauert. Ich glaube, insgesamt hat er ein halbes Jahr dafür gebraucht, um dieses alles aufzubauen und um diese paar Fotos zu machen. Ich meine, der hat ja den Vogeln keine Gewalt angetan und keine Gefahr dargestellt. Nur der Vogel wusste das nicht. Und ich habe gedacht, ist das nicht mit uns so? Der Satan, der uns verführen möchte, der kommt nicht. Und wenn wir zum Beispiel die Geschichte von Adam und Eva lesen, von der Verführung, der Satan kam nicht zu Eva, hier, gib mir deinen Arm, hier ist das Apfel, nimm und iss. Man hat das so nicht gemacht, ne? Er hat zuerst den Aufmerksamkeit gelenkt. Zuerst hat er gefragt, ob man alles essen kann. Dann hat er versucht, das Gefahr runterzustufen. Er sagte, ach, du wirst nicht sterben. Sondern Gott weiß, an diesem Tag, wo du das davon essen wirst, wirst du selbst sein wie Gott. Sozusagen Reklame geführt, wie toll das ist. Und plötzlich lesen wir, und Eva hat gesehen, dass dieses Frucht angenehm anzuschauen und dazu noch ist er, bringt was Gutes, bringt Wissen. Und er hat es genommen und gegessen. Er hat das langsam angefangen. Wir brauchen nicht zu denken, dass der Vogel so dumm war. Das funktioniert immer, auch mit uns Menschen. Zuerst Reklame. Satan versucht, unsere Blickwinkel zu ändern, dass wir von anderer Perspektive das anzuschauen, dass das gar nicht so schlimm ist. Was haben die wohl die Israeliten damals gedacht, als sie diesen goldenen Kalb sich bauten? Es ist erschreckend, plötzlich einen ohne Zuführer zu bleiben. Millionenvolk, plötzlich mit in der Wüste ganz allein. Wir brauchen einen Gott. Lass uns einen machen. Ich sehe, dass der Mensch, wenn er in so einer Lage ist, ist er bereit, jede Dummheit zu machen. Selbst wenn das total unlogisch ist. Aber ist das mit uns heute nicht das Gleiche? Ich meine jetzt nicht direkt uns, aber die Menschheit. Wir machen auch unlogische Sachen. Schaut mal, was aus Weihnachten geworden ist. Ich weiß nicht warum, aber die Menschen denken, Weihnachten, das ist ein Familienfest. Weihnachten hat überhaupt nichts mit Familie zu tun. Aber wir möchten gerne mit Familie feiern. Um jeden Preis. Wir möchten einen Tannenbaum aufstellen. Was hat Weihnachten mit Tannenbaum zu tun? Einer hat gesagt, Tannenbaum heutzutage heißt ein extrem beleuchtetes Nagelholz mit religiöser Hintergrund. Und irgendwo hat er recht. Nicht ganz, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass Weihnachtsbaum schlecht ist. Ich möchte nicht sagen, dass wir mit Familie Weihnachten nicht feiern dürfen. Auf jeden Fall. Und ich sehe auch nicht ein Problem mit Weihnachtsbaum. Problem ist, wie wir warten und was in unserem Herz vorgeht. Ist nicht dieses Umtausch der wahren Hintergrund auch geschah, dass wir bereit sind, irgendwelche nebensächliche Sachen zu ersetzen für den wahren Grund von Weihnachten? Der wahre Grund von Weihnachten, wir erwarten Ankunft von unserem Herrn. Das Volk sollte erwarten, bis Moses zurückkommt und das Urteil oder beziehungsweise das Gesetz bringt. Das Ergebnis, Gott hat fast das Volk vernichtet. Gott sei Dank, Moses hat sich dafür eingesetzt und sind nur 3000 Mann gestorben. Aber was geschieht mit Menschen? Wir glauben nicht, oder wir brauchen nicht zu denken, dass Gott so großzügig ist. Er sagte, ach, lass den Menschen da Weihnachtsbäume aufstellen, Geschenke verschenken. Hauptsache, die haben ihren Spaß und ihre Freude. Auf keinen Fall. Ist zwar laut Bibel nicht das vorgeschriebene Feiertag vor Gott. Aber wenn wir schon Weihnachten feiern, dann muss das auch richtiges Hintergrund haben. Und richtiges Grund dafür, dass wir erwarten die Ankunft unseres Herrn. Aber ich möchte uns Frage stellen, was geschieht in uns? Wie warten wir? Ist das Weihnachten wirklich, oder Adventszeit, ist das wirklich Adventszeit? Ist das wirklich Weihnachten, was wir feiern? Oder Hauptsache irgendein Gott. Hauptsache, wir können feiern, wir können singen. Und der ist schön glänzend, der ist schön aus Gold. Und mein Ohrring, der steckt auch noch da drin. Ich bin ein Teil davon. Lass uns Gedanken dafür machen. Wenn der Moses kommt, was erwartet das Volk? Wenn unser Heiland kommt, was wir erwarten, was erwartet uns dann? Möge Gott uns segnen und uns gnädig sein. Wir wissen, dass Jesus, der hat auch mal Gleichnis erzählt über 5 törichten und 5 klugen Jungfrauen, die auf den Bräutigam gewartet haben. So wissen wir diese Geschichte, nicht wahr? Ich meine, andere Länder, andere Sitten. Ich weiß nicht, warum diese Frauen auf ihren Bräutigam gewartet haben und ihm entgegengegangen sind. Vielleicht war das so üblich, das weiß ich nicht. Als ich geheiratet habe, habe ich umgekehrt meine Frau abgeholt, aber das ist was anderes. Aber die sind ihm entgegengegangen. Der Unterschied zwischen diesen 5, dass etliche haben sich vorgesorgt, ein bisschen Öl mitgenommen. Die haben eine Öllampe und einen anderen Arm noch einen anderen Gefäß mit Öl. Und die 5 Törichten, die hatten nur Öllampen, ohne zusätzliches Öl. Und es steht geschrieben, sind alle eingeschlafen, weil es lange Zeit der Bräutigam nicht kam. Sind alle eingeschlafen. Wir sehen, das Warten ist anstrengend. Das Warten ist anstrengend und mit uns passiert auf jeden Fall etwas. Und 5 Törichten und 5 Klugen sind alle 10 sind eingeschlafen. Nur wo sie gehört haben, seid wach oder werdet wach, der Bräutigam kommt. Und sie werden wach und die Lampen brennen nicht mehr. Öl ist ausgegangen. Und bei 5 Klugen, die hatten Reservekanister dabei. Die könnten die Lampen nachfüllen und wieder anzünden. Viele streiten darüber, was ist das, dieses zusätzliche Öl. Wer hat da geschrien, dass Bräutigam kommt? Unwichtig. Unwichtig, wer da geschrien hat und was diese Kanister bedeuten. Wichtig ist, dass wir uns darauf vorbereiten, mit Kopf. Unser Leben und Erwarten auf Jesus, das ist kein einfacher Spaziergang. Wir können uns das nicht einfach so gemütlich machen. Es kommt, wie es kommt. Die Bibel warnt uns davor, dass wir uns vorbereiten müssen. Und dieses sich vorbereiten, das heißt mit Kopf, mit Verstand auf unseren Herrn zu warten. Und möge er uns segnen, dass wir das auch tun mit Kopf, damit wir nicht einfach so warten, damit wir nicht einfach so uns mit diesen Geschenken schenken, Weihnachtsbäume schmücken, uns begnügen, sondern dass wir wirklich auf unseren Herrn, auf seine Ankunft warten und uns dafür vorbereiten. Amen.